hören Sie bei Emanzipation und Frieden im Freien Radio für Stuttgart heute die Sendung Anmerkungen zum grassierenden Wahn. Oder wenn deutsche Dichter und Denker nicht mehr länger schweigen können. Eine Sendung von Johann Jacobi und Lothar Gallo-Bergemann. Um es gleich vorweg zu sagen, eigentlich könnte es einem wurscht sein, wenn ein eingebildeter, von Geltungssucht gezeichneter alter Mann, der sich seit Jahrzehnten schon als die höchste moralische Instanz nicht nur seines Landes versteht, ein billiges politisches Pamphlet verfasst, von dem erwähnt, es handele sich, schließlich hat ja kein Geringerer als höchstpersönlich er selbst zur Feder gegriffen, um ein Gedicht. Eigentlich könnte es einem auch wurscht sein, wenn einer, der erst kürzlich mal ebenso apropos Holocaust meinte, schließlich seien ja auch von 8 Millionen deutscher Soldaten nur 2 Millionen aus Russland heimgekehrt, der Rest sei liquidiert worden. Eine absurde Rechnung, die zwar keiner seriösen Überprüfung standhält, dafür aber unterm Strich und natürlich ganz und gar zufällig bei der Zahl von 6 Millionen landet. Wenn so einer auch anderweitig, insbesondere wenn es um alles geht, was irgendwie mit Juden zu tun hat, von manifesten Wahrnehmungsstörungen geplagt ist, so könnte einem, wie gesagt, eigentlich auch das wurscht sein. Vielleicht könnte einem sogar wurscht sein, wenn sich einer in die Pose dessen wirft, der bereut, zu lange geschwiegen zu haben. Und damit nicht etwa den Umstand meint, dass er selber sich 60 Jahre Zeit gelassen hatte, um über seine SS-Mitgliedschaft zu reden, die ihm erst wieder einfiel, als er sich hinreichend sicher auf dem Podest des Dichterfürsten wähnte und nebenbei auch noch einen Nobelpreis eingesteckt hatte, während, was ihn wirklich schmerzte, doch sein langes Schweigen über den, da ist er sich sicher, den Weltfrieden gefährdenden jüdischen Staat war. Ja, es könnte einem sogar wurscht sein, wenn ein deutscher Dichter und Denker davon spricht, dass Israel alles vernichtende Sprengköpfe in den Iran lenken wolle. Schließlich ist das Irresein nichts Neues. Auch die Nazideutschen begründeten ihr Vernichtungswerk bekanntlich damit, dass die Juden uns vernichten wollen. In ihrer Vertreterwahrnehmung der Realität unterstellt der Antisemit den Juden das, was ihnen droht. Soweit also nichts Neues unter der Sonne. Und doch muss man noch einmal über Günter Grass und sein angebliches Gedicht reden. Aus einem einzigen Grund nur, aber aus einem gewichtigen. Weil es so viele sind, die glauben, dieser Irre habe recht. Nicht, dass es in den Medien keine gehörige und mitunter auch recht treffende Kritik an Grass gegeben hätte. Glücklicherweise wenigstens das. Aber man braucht sich nur die Leserbrief- und Kommentarspalten anzusehen, um zu wissen, wie viel ungereimtes Zeug und Ressentiment gegenüber Israel sich in deutschen Köpfen und Bäuchen wohlfühlt. Dass man ja nicht sagen dürfe, was man denkt. Davon sind diejenigen zutiefst überzeugt, die permanent sagen, was sie denken. Leider findet sich diese Einstellung sogar überdurchschnittlich häufig unter Leuten, die für sich in Anspruch nehmen, links, fortschrittlich und für den Frieden zu sein. Deswegen und nur deswegen, also heute noch einmal einige Beiträge zum Thema. Sie stammen vorwiegend aus der Wochenzeitung Jungle World, der wir für die freundliche Genehmigung zur Verbreitung der Texte danken. Zunächst befasst sich Ulrich Sahm mit der aktuellen Situation Israels im Konflikt um die iranische Atombombe.
Ist es Säbelrasseln oder Zähneklappern? Von Ulrich W. Sahm in der Jungle World Nummer 14, 5. April 2012. Israel ist einer realen Bedrohung durch den Iran ausgesetzt. Das Gerede über einen militärischen Präventivschlag gegen dessen Atomanlagen soll vor allem der Abschreckung dienen, dennoch könnte es Krieg geben. Bei einem Hintergrundgespräch im israelischen Außenministerium in Jerusalem zur Lage im Nahen Osten kam unweigerlich die Frage auf, wann wird Israel den Iran angreifen? Ein Beamter volontierte eine Antwort nach der Art von Erich Kästner. Am 35. Mai. Ein Reporter hatte nicht aufgepasst. Und um wie viel Uhr? Trotz einer Weisung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, sich zum Thema Iran nicht öffentlich zu äußern, nannte der Israeli sogar eine exakte Uhrzeit. Um 25 Uhr. Obgleich das eindeutig ein Witz war, forderte der Beamte, seinen Namen nicht zu nennen, weil das ein delikates Thema sei. Denn anders als in der großen, weiten Welt gibt es in der israelischen Regierung und auf offizieller Ebene kaum eine echte Debatte zu der Frage, ob und wann Israel den Iran angreifen werde. Was Verteidigungsminister Ehud Barak dennoch behauptet, ist zweideutig. Seine Aussage, dass man keine Option ausschließe, kann sowohl als bloße Drohgebärde interpretiert werden, als auch als feste Absichtserklärung. Abschreckung funktioniert jedenfalls nur, solange der Gegner auch tatsächlich einen Angriff befürchtet. So wie das gewünschte Ziel, ein Ende des iranischen Atomprogramms, erreicht ist, könnte sich womöglich herausstellen, dass Israel niemals einen Angriff auf den Iran geplant hatte. Es verhält sich so ähnlich wie mit Israels vermeintlicher Atombombe. Deren Existenz ist offiziell nie bestätigt oder dementiert worden, aber weil er fest an Israels Atombombe glaubte, hat Ägyptens Präsident Anwar al-Sadat 1979 Frieden mit Israel geschlossen. Seit 1973 haben arabische Staaten keinen Krieg mehr gegen Israel geführt. Angenommen, es stellte sich heraus, dass Israel gar keine Atombombe besitzt, könnten die Folgen für Israel fatal sein. Ganz ohne Drohgebärden ist Israel nie ausgekommen. Israel droht nur deshalb mit der militärischen Option, weil es selbst einen iranischen Angriff fürchtet. Seit 15 Jahren bereits warnt Israel vor der Gefahr eines atomar bewaffneten Iran, denn das Regime in Teheran besteht auf seinem angeblichen Recht, über sämtliche atomaren Technologien zu verfügen. Seitdem setzen die Israelis das Thema bei allen wichtigen politischen Treffen auf die Tagesordnung. Lange vor den Europäern haben die US-Amerikaner israelische Warnungen ernst genommen und Druck auf die Europäer ausgeübt, diese Sorgen ebenso zu beherzigen. Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney benutzte Israel sogar als Drohmittel. Falls sich die Europäer nicht zu Sanktionen gegen den Iran entschlössen, sagte er ihnen, könnten die USA ihren unberechenbaren Verbündeten Israel nicht zurückhalten. Erst die Angst vor Israel überzeugte die Europäer. Israel setzt jedoch weiterhin auf Diplomatie und Sanktionen, um den Iran von seinem Kurs abzubringen. Grundsätzlich betrachtet Israel den Iran nicht als Feind. Die Regierung betont bei jeder Gelegenheit, dass der Iran bis 1979 enge Beziehungen zu Israel pflegte. Problematisch sei die Ideologie der Mullahs. Präsident Mahmoud Ahmadinejad sei nur ein kleines Rädchen, Ayatollah Ali Khamenei sei weit gefährlicher. Der Iran kündigt Israels geplante Vernichtung regelmäßig mit unterschiedlichsten Formulierungen an. Übersetzungsfehler können ausgeschlossen werden, dadurch, dass der Iran die Legitimität des Staates Israel grundsätzlich in Frage stellt und bei Paraden Langstreckenraketen mit der Aufschrift Tel Aviv auf dem Sprengkopf präsentiert, müsste jedem klar sein, dass es das Regime in Teheran ernst meint. Der Iran will keinen Regimewechsel in Israel, sondern das Verschwinden des gesamten jüdischen Staates. Und der Iran hat bereits zwei Kriege gegen Israel angezettelt, 2006 im Libanon und 2008 in Gaza. Er unterstützt Israels radikalste Feinde finanziell, militärisch und politisch, die Hamas und den islamischen Dschihad im Gazastreifen sowie die Hisbollah im Libanon. Auch wenn diese Unterstützung seit einiger Zeit ins Stocken geraten ist, kann Israel iranische Drohungen nicht als bloße Rhetorik abtun. Derzeit jedenfalls stehen die bewaffneten Bündnispartner des Iran direkt an den Grenzen Israels. Auch die offenkundig von iranischen Agenten verübten Anschläge auf israelische Diplomaten in Indien, Georgien und Thailand in jüngster Zeit bezeugen den Ernst der Lage. Eine Bedrohung besteht aber nicht nur für Israel. Der Iran benötigt Trägerraketen, um die Atombombe schließlich ans Ziel zu bringen. Mit diesen könnte er nicht nur Tel Aviv, sondern ebenso Berlin, London, Saudi-Arabien und amerikanische Stützpunkte im Persischen Golf erreichen. Niemand weiß, wie pragmatisch oder unberechenbar der Iran tatsächlich ist. Israel muss politisch abwägen, ob es riskanter ist, rechtzeitig die iranischen Atomanlagen anzugreifen und die Folgen in Kauf zu nehmen, oder sich auf die Rationalität eines atomar bewaffneten Iran zu verlassen. Das fällt schwer, solange Irans Staatspräsident vor der UNO über den schiitischen Messias, den Mahdi, und die Apokalypse predigt oder beim ZDF unwidersprochen den Holocaust leugnet. Auch die Ausbildung zehntausender Selbstmordattentäter, darunter auch viele Frauen, entspricht nicht dem Verhalten eines rational agierenden Staats. Ein Präventivschlag, der die Zerstörung des Atomprogramms zum Ziel hat, müsste erfolgen, ehe der Iran und seine Anlagen unangreifbar geworden sind. Die Zeit drängt. Der Iran hat seine Lehren aus der israelischen Bombardierung des irakischen Atomreaktors Ozirak bei Bagdad 1981 gezogen und die eigenen Anlagen zur Forschung oder zur Anreicherung von Uran im ganzen Land verteilt, unterirdisch an teilweise geheimen Orten. So besteht keine Sicherheit, alle Standorte entdecken, treffen und zerstören zu können. Niemand weiß mit absoluter Sicherheit, ob der Iran bereits mit dem Bau einer Atombombe begonnen oder sogar eine in Nordkorea getestet hat, wie kürzlich die Welt unter Berufung auf westliche Geheimdienstkreise mutmaßte. Politisch spielt auch Syrien als wichtigster Verbündeter des Iran eine entscheidende Rolle. Heute könnte Syrien jeden Punkt in Israel mit ballistischen Raketen und chemischen Sprengköpfen treffen. Weil Syrien mit einem verheerenden israelischen Gegenschlag rechnet, funktioniert seit 1973 die gegenseitige Abschreckung. Russische Experten gehen davon aus, dass Israel den Iran frühestens 2 Monate nach dem Sturz Bashar al-Assads angreifen würde und das auch nur im Rahmen einer Allianz mit den USA und den Saudis. Weil die russische Regierung Krieg und Aufstände in den ehemaligen sowjetischen Südprovinzen fürchtet, hätte auch sie ein Interesse, einen Krieg gegen den Iran zu verhindern. Dazu hört man in Jerusalem, dass die Ehre des Iran eine entscheidende Rolle spiele. Die Welt könne von der Aufrichtigkeit des Iran nur überzeugt werden, wenn alle Anlagen für Inspektionen geöffnet würden. Doch der Iran würde das Gesicht verlieren, falls sich herausstellen sollte, dass er gelogen hat. Netanjahus umstrittene Äußerung zur Angst vor einem zweiten Holocaust entspricht dem Selbstverständnis des jüdischen Staates. Die Juden sind einmal wie Schafe zur Schlachtbank zum schlimmsten Genozid der Menschheitsgeschichte geführt worden. Der Staat Israel ist entstanden, damit Juden nie wieder Opfer eines Völkermordes würden. Deshalb nimmt Israel die Vernichtungsdrohungen der Ayatollahs sehr ernst. Und deshalb ist Israel bereit, ein hohes Risiko einzugehen, die Gefahr einer Atombombe auf Tel Aviv abzuwenden. Klar ist aber, dass nur ein Überraschungsangriff erfolgreich sein könnte. Das Gerede über Israels vermeintliche Fähigkeit, mit bunkerbrechenden Bomben die Anlagen zu zerstören, wird von offiziellen Sprechern daher weder bestätigt noch dementiert. Verärgert reagierten die Israelis auf die Meldung über angebliche Pläne, Flugplätze in Aserbaidschan zu benutzen. Die dortige Regierung dementierte den Bericht. Die Absicht jener, die das in der amerikanischen Presse lancierten, dürfte gewesen sein, einen israelischen Alleingang zu verhindern. Israelische Kommentatoren monierten, dass die USA so den militärischen Druck auf den Iran sabotierten. So wie sich der Iran in der Gewissheit wiegen kann, nicht angegriffen, sondern nur mit Sanktionen unter Druck gesetzt zu werden, kann er sein Atomprogramm erst recht vorantreiben. Ein atomar bewaffneter Iran bedroht nicht nur Israels physische Existenz, sondern ist eine globale Gefahr. Betroffen fühlen sich auch arabische Staaten wie Ägypten, Saudi-Arabien und die Ölemirate am Persischen Golf. Vor etwa 2 Jahren begannen sie mit militärischer Aufrüstung, teilweise sogar mit dem Segen Israels. Sollte der Iran Atommacht werden, befürchtet Israel ein atomares Wettrüsten in der ganzen arabischen Welt. Die Stabilität in den arabischen Staaten ist aber spätestens seit dem Ausbruch des arabischen Frühlings nicht mehr garantiert. So könnten unberechenbare Fanatiker in den Besitz atomarer Waffen gelangen. Weil hier US-amerikanische und arabische Interessen übereinstimmen, erscheint schon aus praktischen Gründen ein israelischer Angriff eher unwahrscheinlich. Die USA haben exakt die gleichen Kampfflugzeuge, bessere bunkerbrechende Bomben und Stützpunkte, die näher am potenziellen Ziel liegen. Ob aber Israel oder die USA im Verbund oder unabgesprochen einen Militärschlag durchführen würden, das politische Ergebnis wäre ohnehin dasselbe. Der Iran und seine Verbündeten würden den großen Satan für den Angriff des kleinen Satans verantwortlich machen. Und selbst wenn Israel nicht angreift, muss es mit Raketenangriffen rechnen. Den Präzedenzfall lieferte der Irak 1991. Israel hatte sich aus dem Irakkrieg herausgehalten und wurde dennoch mit Skat-Raketen beschossen.
Die wohl absurdeste Fehleinschätzung der Situation verbirgt sich hinter Krass' Einschätzung, Ahmadinejad sei ein Maulheld. Nun, einen Maulhelden nimmt man nicht so recht ernst. Der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Genau das haben Millionen Menschen in den 30er Jahren auch von Hitler und den Nazis geglaubt. Doch wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann die. Antisemiten glauben, was sie sagen. Und sie meinen ernst, womit sie drohen. Klaus Bittermann über einen deutschen Maulhelden.
Ein deutscher Maulheld von Klaus Bittermann. Jungle World Nummer 15, 12. April 2012. Günter Grass hat sich schon früher mit noch frischer Tinte gegen Israel positioniert. Seine Generation ist den Antisemitismus, der sie geprägt hat, nie wieder losgeworden, weil sie ihn nie analysiert und deshalb auch nicht begriffen hat. Günter Grass ist eine gequälte Kreatur. Er nimmt sich alles sehr zu Herzen, vor allem den Weltfrieden, denn der ist gefährdet. Und wer gefährdet ihn? Ausgerechnet die Israelis, die Günter Grass so mag, seine eigenen Freunde. Wie oft hat er ihnen ins Gewissen geredet? Es hat einfach nichts genutzt. Unbeirrt fühlen sie sich von Ahmadinejad bedroht, obwohl der doch nur ein Maulheld ist, der seine Klappe ein bisschen weit aufreißt, ein Klepper, der eigentlich gar nichts tut. Aber jetzt hat es Grass nicht länger ausgehalten. Er hat in der Süddeutschen Zeitung vom 4. April in El País und La República Zeugnis abgelegt von seinen Qualen, seiner Zerrissenheit. Tief drinnen hat es in ihm genagt. Es musste raus und nun ist es heraus. Sogar als Gedicht. Jedenfalls sieht es so aus. Es reimt sich zwar nicht, aber es ist umbrochen wie ein Gedicht und in dem tut Grass majestätisch seine Meinung kund. Warum schweige ich, verschweige zu lange, hebt Grass an. Keine Ahnung, denke ich mir, aber vielleicht drückt er ja jetzt mal mit der Sprache heraus, warum er so lange seine Vergangenheit bei der Waffen-SS verschwiegen hat. Tut er natürlich nicht, aber er wird es mir ja sowieso gleich verraten. Und so ist es. Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte, auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer des Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Das hört sich wie in einer Theateraufführung an, in der Laiendarsteller ihr Nichtkönnen durch Schwulst wettzumachen versuchen. Wie sich Grass mit letzter Tinte für den brüchigen Weltfrieden einsetzt, als könnte nur er einen Weltkrieg verhindern, wie ja die Deutschen sowieso Meister in der Verhinderung von Weltkriegen sind, das hat schon etwas Absurdes an sich. Grass benimmt sich wie der klassische Bewährungshelfer, der darauf achtet, dass die Opfer nicht rückfällig werden. Zitat Wolfgang Port. Die Israelis sollen einfach schön stillhalten, wenn Ahmadinejad das Land auslöschen wird, wie er es immer wieder ankündigt. Zitat: Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Zitat Ende. Nun ist es aber nicht so, dass Grass bisher aus seinem Herzen eine Mördergrube gemacht hätte. Schon im Oktober 2001 sagte er in einem Interview mit Spiegel Online, Zitat, Israel muss nicht nur die besetzten Gebiete räumen, auch die Besitznahme palästinensischen Bodens und seine israelische Besiedlung ist eine kriminelle Handlung. Das muss nicht nur aufhören, sondern rückgängig gemacht werden, sonst kehrt dort kein Frieden ein. Zitat Ende. Klar, am besten zieht sich Israel aus Israel zurück, denn irgendwie haben die Israelis dort gar nichts verloren. Krass spricht Israel nicht nur das Existenzrecht ab, er hat auch seine Freunde dort unter genaue Beobachtung genommen, denn keine sogenannte kriminelle Handlung ist schlimmer als eine von den Israelis begangene. Schließlich hatten die lange genug Gelegenheit, aus dem zu lernen, was ihnen die Deutschen angetan haben. Und genau das ärgert Krass, dass die Israelis nicht aus der Geschichte gelernt haben. Und noch früher, nämlich bereits 1971, schrieb Günter Krass, Zitat, so hat Israel durch die schleichende Annexion der besetzten Gebiete den arabischen Staaten den Vorwand für deren Angriffe geliefert. Zitat Ende. Krass ließ also nichts unversucht, um aus den Juden gute Menschen zu machen. Dazu muss man ihnen eben auch mal die Ohren langziehen, wenn sie nicht auf den Volkserzieher Krass hören wollen, der den Israelis im Oktober 2001 ins Gewissen redete. Zitat, es ist für mich auch ein Freundschaftsbeweis Israel gegenüber, dass ich es mir erlaube, das Land zu kritisieren, weil ich ihm helfen will. Solche Kritik aber zu kritisieren, damit muss man aufhören. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn der gegenwärtigen Politik schaukelt allen Zorn nur noch weiter hoch. Zitat Ende. In einem Interview mit Tom Segev für Haaretz anlässlich des Erscheinens seines Zwiebelbuches in Israel breitete Krass seine Sicht auf den Holocaust aus, der zwar einzigartig sei, aber auch wiederum nicht so einzigartig. Zitat, aber der Wahnsinn und die Verbrechen fanden nicht nur ihren Ausdruck im Holocaust und hörten nicht mit dem Kriegsende auf. Von 8 Millionen deutschen Soldaten, die von den Russen gefangen genommen wurden, haben vielleicht 2 Millionen überlebt und der ganze Rest wurde liquidiert. Wir tragen die Verantwortung für die Verbrechen der Nazis, aber ihre Verbrechen fügten auch den Deutschen schlimme Katastrophen zu und so wurden sie zu Opfern. Zitat Ende. Der Historiker Peter Jahn hat in der Süddeutschen Zeitung auf die Fakten hingewiesen und darauf, dass es sich hier wohl um ein Ressentiment handle. Statt 8 gerieten nur 3 Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft, zwischen 25% und 30%, also eine knappe Million, hat sie nicht überlebt. Diese Kriegsgefangenen wurden jedoch mitnichten liquidiert, sondern starben an Mangelernährung. Der Hunger wurde allerdings nicht wie bei den Nazis vorsätzlich als Methode zur Ausrottung eingesetzt. Es gab schlicht nichts zu essen, worunter die normale Bevölkerung genauso zu leiden hatte wie die Kriegsgefangenen. Nun hat Krass schon alle Preise eingesackt, weshalb er für dieses tapfere Statement leer ausging. Früher aber hätte er einen Orden für Tapferkeit vor dem Feind bekommen. Jedenfalls gibt ihm die Mehrheit der Deutschen recht. Und wenn die Zahlen schon nicht stimmen, die bei Krass zum Vorschein kommende Weltanschauung, dass es eben nicht nur 6 Millionen Juden, sondern auch 6 Millionen Deutsche gewesen seien, die liquidiert wurden, weshalb man unterm Strich ja irgendwie quitt ist. Diese Weltanschauung also ist durch Krass wieder seriös geworden, sofern man den Krass als eine seriöse Gestalt sehen will. Eigentlich müsste es nach dieser Äußerung damit vorbei sein, aber wer das glaubt, kennt die Deutschen nicht, bei denen das Ansehen von Krass steigt, je kritischer die Medien über ihn berichten. Dieser kleine Rückblick belegt also, dass man sich über den neuen antisemitischen Zeitungsbeitrag nicht wundern muss. Offensichtlich gut finden Krass nur die Linke, die NPD, Jakob Augstein, ein paar alte Kumpels vom Schriftstellerverband und die Leitartikler der Jungen Welt, die seinen Antisemitismus teilen und es unerträglich finden, dass Israel im Nahen Osten die einzige Demokratie ist und Ahmadinejad noch kein Bundesverdienstkreuz für seine aufklärerischen Kommentare über Israel bekommen hat. Von Frank Schirmacher bis hin zur Bild musste niemand lange rätseln, was es mit dem ekelhaften Gedicht, so Marcel Reich-Ranicki, auf sich hat. Thomas Steinfeld hatte die ihm zu gönnende Aufgabe, in der Süddeutschen Zeitung zu rechtfertigen, warum man Herrn Bräsig veröffentlicht hatte. Steinfeld fiel allerdings auch nichts anderes ein als ein fatalistisches »So ist das und so ist Günter Grass, einen anderen gibt es nicht mehr«. Der Literaturkritiker der ARD, Dennis Scheck, wollte originell sein, stellte aber nur unter Beweis, dass er nicht mehr alle Schweine im Rennen hat und meinte, er teile zwar nicht die politischen Ansichten von Grass, freue sich aber, dass ein Gedicht solche lebhaften Reaktionen hervorrufe. Was für ein Gedicht, ließe sich zunächst fragen, um dann zu rätseln, ob der Mann wirklich nicht weiß, dass es keineswegs der Kraft des Gedichts an sich, sondern nur dem Ruf des Autors zu verdanken ist, dass der Blödsinn zum Thema wurde, denn niemand hätte sonst von den Zeilen Notiz genommen. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, beharrte Grass in einem Interview mit der ARD mit dem Starrsinn der Altersmeise darauf, dass niemand auf den Inhalt seines Gedichtes eingegangen sei. Und dabei hatten sich gerade Schirmacher und die anderen so viel Mühe gegeben und ihm genau mitgeteilt, was er gemeint hatte, für den Fall, dass er sich darüber im Unklaren war. Während hierzulande die Sache heiß diskutiert wird, rief der Leitartikel international für einen Literaturnobelpreisträger viel Unverständnis hervor. In Israel wurde der Kommentar vor allem belächelt. Zu offensichtlich ist dort für jeden, dass Gras keine Ahnung hat, dies aber durch Ressentiments kompensiert. In Israel wird der Präventivkrieg sehr kontrovers diskutiert, aber jeder weiß auch, dass die Vernichtungsdrohung nicht etwa von einem Maulhelden ausgeht, sondern durchaus ernst zu nehmen ist, denn Israel ist die ideale Projektionsfläche und das perfekte Angriffsziel, um von den innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken, mit denen Ahmadinejad zu kämpfen hat. Gras gequälter Aufruf erwies sich also eher als Rohrkrepierer. Höflich hielt man ihm seine Kenntnislosigkeit bezüglich des Konflikts vor. Aber darum geht es Gras gar nicht. In der Flakhelfer-Generation von Günter Grass und Rudolf Augstein, die aus vielen geläuterten Antisemiten besteht, welche die Juden zu ihren besten Freunden zählen, geht es um Insinuation und um Gerücht. Den Antisemitismus, der diese Generation geprägt hat, ist sie nie wieder losgeworden, weil sie ihn nie analysiert und deshalb auch nicht begriffen hat. Die Leute dachten, sie würden ihn überwinden, indem sie sich formal von ihm distanzieren und sich ordentlich zerknirscht geben. Aber vor allem Grass, der seine Zitat künstlerischen Defizite Zitat Ende durch Zitat einen aufdringlichen Moralismus Zitat Ende, so Karl-Heinz Bohrer, wettzumachen versuchte, nahm es übel, dass sein Kotau nicht honoriert wurde, dass sich die Israelis nicht nach seiner Vorstellung formen ließen, dass sie nicht die gleichen Lehren aus der Geschichte zogen und nicht dem gleichen Weltfriedens-Bimmelbammel verpflichtet waren, zu dem man sich im friedlichen Lübeck ganz prima das entsprechende Gewissen machen kann. Das nahm Gras den Israelis übel und deshalb belästigt er sie mit seinem nie zu tilgenden Makel und beteuert ständig, wie sehr er dem Land verbunden sei und verbunden bleiben wolle, um ihm umso deutlicher zu sagen, was es zu tun und zu lassen hat. Schöner kann Hybris nicht daherkommen, denn sie tut in der Gestalt von Gras so, als wäre sie zerknirschte Demut. Ich will doch nur das Beste für dich, heißt das Argument, mit dem jede Gemeinheit und jeder Verrat legitimiert wird. Spätestens dann sollte man ganz schnell abhauen.
Ja, und ganz viel aus der Geschichte gelernt zu haben, glaubt auch eine vermeintliche Friedensbewegung, der Günter Grass den Ball ja nicht unbeabsichtigt kurz vor den diesjährigen Ostermärschen zuspielte und die ihn dafür in den höchsten Tönen lobte. Günter Grass hat recht, konnte man auf Transparenten lesen und in Reden hören. Was sind das für Lehren aus der Geschichte, die die existenzielle Bedrohung des jüdischen Staates nicht wahrhaben wollen und sich dafür lieber schützend vor diejenigen stellen, von denen diese Bedrohung ausgeht? Alex Feuerherd über den ideellen Gesamtfriedensbewegten.
Der ideelle Gesamtfriedensbewegte von Alex Feuerherd, Jungle World Nummer 15, 12. April 2012. Die deutsche Friedensbewegung verteidigt Günter Grass, attackiert Israel und nimmt den Iran in Schutz. Doch anders als manche meinen, tut sie das nicht wider besseres Wissen, sondern weil die Parteinahme für die Feinde des jüdischen Staates fester Bestandteil ihrer Ideologie ist. Eines der ergreifendsten Komplimente für sein Gedicht, was gesagt werden muss, hat Günter Grass aus dem Iran bekommen, wo die Presse, anders als hierzulande, noch nicht, wie Grass weiß, Zitat, gleichgeschaltet, Zitat Ende, ist und deshalb jeder ungehindert gegen Israel hetzen darf. Grass habe, Zitat, die Wahrheit gesagt, Zitat Ende, befand der stellvertretende iranische Kulturminister Javad Shamagdari, der hofft, dass die Zeilen des Literaturnobelpreisträgers, Zitat, das eingeschlafene Gewissen des Westens, Zitat Ende, aufwecken werden. Weiter lobte er, Zitat, ich habe Ihr warnendes Gedicht gelesen, das auf so großartige Weise Ihre Menschlichkeit und Ihr Verantwortungsbewusstsein zum Ausdruck bringt. Mit Ihrer Feder allein können Schriftsteller Tragödien eher verhindern als Armeen, Zitat Ende. Derselben Ansicht ist man bei der Deutschen Friedensbewegung, die am Wochenende wieder ihre Ostermärsche veranstaltete und sich im Zuge dessen zu Grass Verteidigung aufschwang. Auf Plakaten und Transparenten auf den rund 80 Kundgebungen an den Ostertagen war unter anderem zu lesen, Grass hat recht, was gesagt werden muss. Bleiben Sie stark, Herr Grass, und ich lasse mich gern als Antisemit beschimpfen, wenn es dem Frieden dient. Grass-Porträts wurden mitgeführt, auch zahlreiche Redner auf den verschiedenen Kundgebungen sprangen dem Schriftsteller bei. Das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn, eine Art Dachorganisation, verkündete in einer Pressemitteilung, Zitat, die Intervention durch Günter Grass im Iran-Konflikt hat trotz und vielleicht wegen der Kontroversen um das Gedicht die realen Gefahren bei einem Militärschlag gegen iranische Atomanlagen nochmals in den Fokus gerückt. Dafür ist ihm zu danken. Zitat Ende. Der Sprecher der Frankfurter Informationsstelle Ostermarsch, Willi van Ooyen, ergänzte, Zitat, was Grass angestoßen hat, kann nicht als antisemitisch unter den Teppich gekehrt werden. Es war ein wichtiges Wort von ihm. Zitat Ende. Und Kurt Bender, der Sprecher des Düsseldorfer Friedensforums, fragte auf einer Kundgebung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gar mit geradezu bestechender Logik, ob nicht diejenigen, die Israel mit Waffen beliefern, Zitat, die wahren Antisemiten, Zitat Ende, seien. Andreas Buro vom Netzwerk Friedenskooperative, einer der Mitbegründer der Ostermärsche, sprang Grass gleich mit einem eigenen Gedicht zur Seite. Zitat, Günter Grass hat vor Krieg gewarnt, Israel als eine Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet, Zitat Ende, textete Buro, um fortzufahren, Zitat, werden auch die USA die Erfinderin der Achse des Bösen genannt, aber auch die vielen arabischen und islamischen Staaten, die mit der Kalaschnikow spielen und aktuelle Konflikte anheizen, Zitat Ende. Während der erste Teil des Satzes, Grass anti-israelische Tiraden, also noch um den Anti-Amerikanismus ergänzt, ist im letzten Halbsatz deutlich anzumerken, wie sehr ihn sein Verfasser als lästige Pflichterfüllung empfunden haben muss. Vor allem aber ist es eine groteske Verharmlosung, die gegen den jüdischen Staat gerichteten Pläne zur atomaren Bewaffnung des Iran, die fast täglichen Raketenangriffe auf Israel und die Schlechtereien des Assad-Regimes in Syrien zu einem Spiel mit der Kalaschnikow, mit einem bloßen Anheizen aktueller Konflikte zu verniedlichen. Doch Buro geht es ohnehin um etwas ganz anderes. Zitat, Schlammschlachten zur Abwehr der Lyrik von Günter Grass über seine SS-Zugehörigkeit als 16-jähriger Jugendlicher, sein angeblich gestörtes Verhältnis zu Israel oder gar zu dem Versmaß seines Gedichtes sollen von seiner Botschaft ablenken. Keine Politik, die zu einem Krieg im Iran-Konflikt führen kann, Zitat Ende, behauptete er, so, als wäre es nicht genau umgekehrt, als hätte nicht Grass selbst eine vermeintliche Sorge um den Weltfrieden bloß vorgeschoben, um seine antisemitische Suada gegen Israel moralisch zu salvieren. Derlei Statements sind allerdings nicht verwunderlich, gehört Buro doch zu den Initiatoren einer Erklärung der Friedensbewegung mit dem Titel »Friedens- statt Kriegspolitik im Iran-Konflikt, Sanktionen und Kriegsdrohungen sofort beenden«, die kurz vor Ostern als bezahlte Anzeige im Freitag und in der Süddeutschen Zeitung erschien und bislang von fast 2000 Personen und Organisationen unterzeichnet wurde. In ihr wird der Stopp jeglicher Sanktionen gegen den Iran gefordert, das iranische Atomprogramm als bloße Reaktion auf die angebliche Kriegstreiberei Israels und der USA dargestellt und das Schweigen der iranischen Opposition nicht etwa auf die brutale Repression durch das Regime zurückgeführt, sondern vielmehr auf die vermeintliche Doppelmoral des Westens. Wörtlich heißt es in dem Aufruf, Zitat, Israels Atomarsenal und die militärische Einkreisung Irans durch die USA, die inzwischen in nahezu allen seinen Nachbarländern Militärbasen errichtet haben, sind wichtige Ursachen für die Rüstungsanstrengungen Irans. Mit der Tolerierung von Israels Atomwaffenarsenal bei gleichzeitiger Bekämpfung des iranischen Atomprogramms tragen USA und EU die Hauptverantwortung dafür, dass kaum ein Oppositionspolitiker im Iran es wagt, die Atompolitik der Islamischen Republik in Frage zu stellen. Zitat Ende. Micha Brumlik bezeichnete den Appell in der Taz zu Recht als, Zitat, beschämenden Ausdruck von Geschichtsvergessenheit und politischer Dummheit. Zitat Ende. Dass sich die Nachbarländer des Iran, Zitat, durch die revolutionäre Außenpolitik der Islamischen Republik bedroht fühlen, erwägt die Erklärung ebenso wenig, wie sie den einzigen Grund für die israelische Atomwaffe, die Verweigerung der Anerkennung durch einige seiner Nachbarn, auch nur andeutet. Zitat Ende, kritisiert der Publizist und Erziehungswissenschaftler, der seinerseits, Zitat, gegen einen von den USA geduldeten, von Israel ausgeführten Luftangriff auf die im Bau befindlichen iranischen Atomanlagen, Zitat Ende, ist. Auch der Publizist Detlef zum Winkel, der früher selbst der Friedensbewegung angehörte, kritisierte den Aufruf scharf. Früher hätten die Antimilitaristen in Deutschland den Atomtod bekämpft, schrieb er in einem offenen Brief an Andreas Buro. Zitat: Bekämpfen wir es jetzt nicht mehr, wenn Israel vom Atomtod bedroht wird? Zitat Ende. Zum Winkel hat Buro gebeten, seine Unterschrift zurückzuziehen. Brumnik hat diese Forderung gleich an alle Unterzeichner der Erklärung gerichtet. Doch so löblich diese Aufrufe zur Distanzierung auf den ersten Blick sein mögen, so naiv ist die dahinterstehende Annahme, die Initiatoren und Unterstützer der Erklärung könnten hier etwas wieder Besseres wissen oder gegen die eigene Überzeugung getan haben. Die Friedensbewegung war immer, wenn es um den Nahostkonflikt ging, anti-israelisch. Sie hat sich nie auf die Seite des jüdischen Staates geschlagen, wenn dieser wieder einmal von Selbstmordattentätern oder Raketenangriffen heimgesucht wurde, sondern die Terrorattacken im Gegenteil stets Israel selbst angelastet. Und das ist kein Versehen, sondern vielmehr die Konsequenz aus der ideologischen Grundlage namens Antisemitismus. Nichts könnte das besser deutlich machen als das Pamphlet von Günter Grass, dem ideellen Gesamtfriedensbewegten. Zitat: Hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder. Zitat Ende, sagte Paul Spiegel, der damalige Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, im Jahr 2002 anlässlich anti-israelischer und anti-amerikanischer Demonstrationen hierzulande. Ein Satz, der heute immer noch stimmt.
Ja, und Boris Jelnikow konnte sich ein kleines Gedicht nicht verkneifen, das auch wir uns an dieser Stelle nicht verkneifen wollen.
Gedicht für Günther, unterstufenlyrisch, von Boris Jelnikow, der für dieses Gedicht den Nobelpreis verlangt. Mit letzter Tinte ächzt der Alte in ungereimter Poesie. Dass sie sich nicht mehr schlachten lassen, verzeihe ich den Juden nie. Der Jude will Atomraketen, der Jude will den Weltenkrieg, der Jude will uns alle meucheln, am Ende droht des Juden Sieg. Da muss man doch was machen können, und wenn nicht wir, dann der Iran. Mahmud, mein alter Mullah-Kumpel, I shouted out loud, yes, you can. Der Günther fühlt sich ganz verwegen, der Greis ist wieder jung, vital, die Lösung einst ging zwar daneben, versuchen wir es halt noch einmal. So denkt's im deutschen Dichterdenker, er rülpst und rotzt es aufs Papier. Sein Wahn kennt keine Einsamkeit, in Deutschland gilt vom Ich zum Wir.
Vielleicht haben Sie sich gefragt, wo denn eigentlich die Ausgewogenheit in dieser Sendung geblieben ist. Immer nur auf einen armen alten Mann draufhauen, das ist doch unfair. Also gut. Deswegen zum Schluss noch eine Verteidigungsrede für Günter Grass.
Advocatus Grassi von Stefan Frank, veröffentlicht auf dem Blog Lisas Welt. Der arme Günter Grass. Nicht genug damit, dass die gleichgeschalteten deutschen Medien über ihn hergefallen sind, jetzt hat Israel, das der Dichterdenker doch zu seinen besten Freunden zählt, auch noch ein Einreiseverbot gegen ihn ausgesprochen. Dabei hat Grass sich in Wahrheit sogar um die Sicherheit des jüdischen Staates verdient gemacht. Wenn man seine Gedanken schweifen lässt, kommen einem manchmal die komischsten Ideen. Wie wäre es, habe ich mich gefragt, wenn ich vor einem imaginären moralischen Gericht das absolut Böse zu verteidigen hätte. Ich wäre zum Rechtsbeistand von Günter Grass, also zum Advocatus Grassi, bestimmt worden, dem Lübecker Scheusal, das selbst so gern Richter spielt. Angeklagt ist er in diesem Prozess glücklicherweise nicht dafür, ein schlechter Schriftsteller zu sein, das würde die Sache der Verteidigung extrem schwierig machen, denn der Tatort ist mit Spuren übersät. Die ihm zur Last gelegten Tatbestände lauten vielmehr Lüge und Scheinheiligkeit in einem besonders schweren Fall, Geschichtsklitterung und Anstachelung zum Antisemitismus. Die Beweislast ist erdrückend. Jeder andere hätte abgelehnt, doch mich reizen die völlig aussichtslosen Fälle. Als Anwalt hat man dabei nichts zu verlieren, denn die Erwartungen sind sehr niedrig. Geht es schlecht aus, gibt einem niemand die Schuld. Hat man jedoch einen Erfolg, und der kann schon in einer Strafe bestehen, die geringer ausfällt als befürchtet, erntet man Bewunderung. Soll ich darauf plädieren, dass Grass aufgrund einer Demenz unzurechnungsfähig ist und zum Beweis das Fernsehinterview mit Tom Buro präsentieren? Das ist mir zu einfach. Ich verfolge einen anderen Plan. Meine Strategie besteht darin, dass ich, nachdem ich meinem Mandanten geraten habe zu schweigen, da er sich andernfalls nur noch mehr verstrickt, die Truppen von den Positionen abziehe, die unter keinen Umständen zu halten sind, um dann an einer Stelle anzugreifen, wo es der Gegner nicht erwartet. Um der Anklage den Wind aus den Segeln zu nehmen, würde ich gleich zu Beginn alles zugeben, was offensichtlich und unbestreitbar ist. Ich gebe zu, würde ich vielleicht sagen, dass der Begriff grassierender Antisemitismus durch meinen Mandanten erst seine richtige Bedeutung bekommen hat. Ich warte das Gelächter ab. Seine Klischees über die Juden, die Weltkriege anzetteln, die Meinung zensieren und die Presse gleichschalten, stammen direkt aus den Protokollen der Weisen von Zion. Ich bestreite nicht, dass Grass, indem er Hass auf den jüdischen Staat schürt, diesem unermesslichen Schaden zugefügt hat. Jetzt, wo die Anklage glaubt, gewonnen zu haben, reite ich den kühnsten Angriff in der Geschichte der Juristerei. Doch bitte, hohes Gericht, übersehen Sie nicht, dass er entgegen seinen Absichten auch etwas Gutes bewirkt hat, das strafmildernd bewertet werden muss. Grass ist die Kraft, die das Böse will und das Gute schafft. Habe ich das wirklich gesagt? Als Anwalt muss man lügen können. Im Gerichtssaal herrscht jetzt völlige Stille. Niemand räuspert sich, keine Stühle werden gerückt. Alle warten darauf, wie ich den Blödsinn, den ich begonnen habe, zu einem guten Ende führen will. Ich bin mir selbst nicht sicher, ob das gelingen wird, doch mein Plan der Überrumpelung ist geglückt. Mit so viel Dreistigkeit hatte niemand gerechnet. Wenn man auf aussichtslosen Posten steht und ausgerechnet Günter Grass verteidigen will, muss man dreist sein. Mit konventionellen Mitteln geht es nicht. Ich fahre also fort. Sie hören immer wieder von Gewalt im Nahen Osten, doch ich versichere Ihnen, für nahöstliche Verhältnisse ist es geradezu ein idyllischer Frieden. Seit 1973 haben Israels Nachbarstaaten es nicht mehr gewagt, Israel anzugreifen. Warum? Weil sie nicht mehr die Hoffnung haben, Israel militärisch besiegen zu können. Das hat dem Frieden sehr genützt. Dazu haben nicht nur Israels militärische Fähigkeiten beigetragen, sondern auch der Glaube an Israels Atombombe. Niemand weiß, ob sie existiert, und es muss auch niemand wissen, worauf es ankommt, ist, dass die potenziellen Angreifer nicht ausschließen können, dass die Gerüchte wahr sind. Und weiter: Frieden herrscht, wenn Israels Feinde Angst haben. Je zuversichtlicher sie werden, desto bedrohlicher wird die Lage. Es ist darum für die Sicherheit Israels von eminenter Bedeutung, dass der Glaube an die israelische Atombombe erhalten bleibt. Würde eine internationale Kommission nach Israel reisen und feststellen, dass es gar keine Bombe gibt, wäre Israels Überleben aufs Höchste gefährdet. Es könnte dann vielleicht sagen, die Bomben seien gerade auf U-Booten unterwegs oder Leihgabe für eine Sonderausstellung im Lübecker Günter-Grass-Haus. Aber was, wenn Israels Feinde das nicht glauben würden? Dann gäbe es bald wieder Krieg. Die Abschreckung wachzuhalten ist für Israel unverzichtbar. Das Charmante am Glauben an die israelische Atombombe ist, dass sie nicht nur eine Waffe ist, die wirksam ist, ohne eingesetzt werden zu müssen und so den Krieg verhindert, sondern auch, dass sie höchst selektiv wirkt, nur bei den wirklichen Feinden. Denn man muss zwar kein Antisemit sein, um zu glauben, dass Israel Atombomben besitzt, doch nur Hardcore-Antisemiten sind verrückt genug zu denken, dass die israelische Regierung einen atomaren Erstschlag in Erwägung zieht. Davor fürchten sich die, die sich fürchten sollen, die Antisemiten, und das ist gut so. Günter Grass hat der für Israel so wichtigen Sache der Abschreckung gedient. Wenn in Zukunft wieder ein syrischer oder ägyptischer Diktator zur Vernichtung Israels rüstet, dann muss die israelische Armee gar nicht mobil machen. Vielleicht reicht es aus, wenn sie den Grass-Text nach Kairo und Damaskus schickt mit den Worten: Da seht ihr, was passiert. Günter Grass ist also Israels Geheimwaffe. Ich bin fertig. Das ist alles, was ich in meinem Plädoyer zu sagen habe. Ob es etwas nützt, weiß ich nicht. Aber die Zuschauer habe ich beeindruckt. An ihren Mienen kann ich ablesen, so hatten sie das noch nicht betrachtet.
Sie hörten Anmerkungen zum grassierenden Wahn oder Wenn deutsche Dichter und Denker nicht mehr länger schweigen können. Eine Sendung von Johann Jacobi und Lothar Gallo-Bergemann in der Inforedaktion des Freien Radio für Stuttgart.